Also nicht jeder Jugendliche kriegt eine psychische Erkrankung danach, das muss man schon festhalten. Aber es ist auch die Frage, hat jeder Jugendliche, den wir uns jetzt vorstellen, diese Kriegsbilder und die Bilder vom Amoklauf gesehen? Also das sind schon Bilder, wenn man die regelmäßig und häufig konsumiert, die hinterlassen auch bei uns Erwachsenen Spuren. Also von daher ist ja immer die Frage, wie ist der Jugendliche sonst in seinem Alltag aufgestellt? Hat er Freizeit, Hobbys im analogen Kontext? Gibt es eben Social Media wirklich nur, um Fotos zu posten oder mit anderen in Kontakt zu treten? Oder, und das ist ja auch eine Gefahr, bleiben wir mal beim Thema Amoklauf, dann wird ja der Algorithmus immer weiter bedient und es kommen immer wieder Bilder und News zum Thema Amoklauf. Und wer eben sich sozial nicht gut eingegliedert fühlt, viel Zeit zu Hause hat, der kann sich ohne Ende da hinein vertiefen und dann sind wir wieder beim traumatisierenden Inhalt.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich heiße Ornella Wächter und ich sitze heute für diese Aufnahme mal woanders, und zwar im Büro von Katrin Seewecke. Sie ist Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der MedUni Innsbruck, leitet die psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche in Hall in Tirol. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, Frau Seewecke.
Sehr gerne.
In dieser Folge soll es ja um ein Thema gehen, was ja in der Fachwelt und ich denke auch in der Bevölkerung gerade derzeit sehr breit diskutiert wird. Steigen wir da doch direkt ein. Wenn ein Jugendlicher jetzt täglich stundenlang auf Social Media scrollt, Inhalte konsumiert, im Content versinkt, was macht das denn mit der psychischen Gesundheit auf Dauer?
Also es kommt, glaube ich, darauf an, dass man nochmal unterscheidet, wer konsumiert wann, was, wie lange. Also wir wissen, dass die Psyche und auch das Gehirn altersentsprechend reift. Deswegen ist ganz wichtig, und da gibt es ja auch ganz eindeutige, um es mal einfach zu machen, Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation, dass je jünger die Kinder sind, desto sensibler mit Screentimes und natürlich auch Social-Media-Konsum umgegangen wird. Das ist mal ganz einfach. Man weiß auch, dass das jugendliche Gehirn sehr empfänglich ist für Belohnungssysteme. Also Belohnungssysteme bedeutet, dass das Gehirn mit Dopaminausschuss reagiert, was einen glücklich machen würde oder einen gewissen Kick gibt. Und diese Dopaminausschüttung passiert, wenn es gewisse Belohnungen im Social-Media-Bereich und Konsum eben gibt. Das kann sein, dass ein Beitrag geliked wird, das kann sein, dass man Follower hat etc. All diese Dinge machen eine Aktivierung des Belohnungssystems, und das wiederum kann abhängig machen. Ein zweiter Faktor, der abhängig machen kann, ist, dass man bei den Social Media ja gar nicht aktiv weiter scrollen muss oder irgendwas aufsuchen muss, sondern dass diese Endlosschleife immer wieder von selbst vorgeschlagen wird. Auch das führt zu einer abhängigen Struktur. Also das heißt zusammengefasst, die Abhängigkeitsentwicklung ist beim jungen Gehirn deutlich erhöht, und interessanterweise ist das eben hirnmorphologisch ähnlich wie bei den substanzgebundenen Abhängigkeiten, also beim übermäßigen Konsum von Alkohol, Zigaretten, Nikotin, Drogen etc.
Darauf bin ich auch gestoßen, tatsächlich, wenn ich da kurz einhaken kann, dass eben die digitale Sucht, nenne ich es jetzt einfach mal so, häufig mit Alkoholkonsum und der Sucht nach Alkohol zum Beispiel verglichen wird. Wie kann man denn da Gemeinsamkeiten ziehen?
Ja, also die Gemeinsamkeiten sind, dass das Gehirn auf diese Abhängigkeit und das Belohnungssystem reagiert, und wenn das fehlt, entwickeln sich die gleichen Symptome, also innerliche Unruhe, Nervosität, Konzentrationsmangel, Unaufmerksamkeit, vielleicht Schlafstörungen, und das ist bei den substanzgebundenen und bei den nicht substanzgebundenen Abhängigkeiten ähnlich. Und deswegen ist es wichtig zu betonen, dass es perspektivisch auch eine Diagnose für die Medienabhängigkeit geben wird. Das haben wir bei den substanzgebundenen Süchten ja schon, das können wir diagnostizieren, ist wichtig für die Krankenkasse, für die Abrechnung, für die Eintrittskarte in eine Behandlung. Bei den medienbezogenen Abhängigkeiten ist es nicht nur Social Media, sondern insgesamt Screen, Zeiten, da können wir das perspektivisch diagnostizieren. Das wird im Diagnosekatalog aufgenommen und das möchte ich deswegen betonen, weil man dann ja eben schwarz auf weiß hat, dass das eben auch eine Erkrankung ist.
Das ist für mich sogar etwas Neues. Wann wird das passieren, dass es aufgenommen wird?
Das ist im ICD-11, also im internationalen Klassifikationssystem, in der nächsten Ausgabe und wir warten drauf, dass die ja sozusagen gültig ist. Also ich gehe mal vom nächsten Jahr aus.
Und ab wann kann man denn eigentlich von einem problematischen Konsumverhalten sprechen? Ich meine, bei Alkohol, wenn ich da nochmal zurückgehen kann, da gibt es ja Selbsttests, die man machen kann, Fragebögen, die man ausfüllen kann, um so mal selber vielleicht eine Idee zu bekommen, ist es problematisch bei einem selber oder nicht? Und wie schaut das bei Social Media aus? Und vor allem bei einem jungen Menschen, der da vielleicht eine ganz andere Sicht drauf hat.
Also als Antwort auf Ihre Frage, diese Selbsteinschätzung, Selbsttest finde ich gut, gebe einen ersten Hinweis, aber eine Diagnose sollte immer der zuständige Mediziner oder Psychologe treffen. Bei der Social Media oder überhaupt bei der Medienabhängigkeit ist es ähnlich. Also es gibt halt Fragebögen, es gibt Selbstbeobachtungsmöglichkeiten und das ist genau das. Werde ich unruhig, vernachlässige ich Alltagspflichten, also zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen, vernachlässige Freunde und Hobbys, ist mein Tag-Nacht-Rhythmus gestört, bin ich unkonzentrierter, habe ich Schlafstörungen, verändert sich mein Leben und mein Alltag mit dem Fokus auf diese Abhängigkeit im Social Media zu Lasten von anderen Aufgaben, Interessen, Hobbypflichten. Das ist so der Bogen dazu.
Definiert sich ein krankhafter Social-Media-Konsum durch die Nutzungszeit allein oder muss man die Nutzung auch immer in Zusammenhang mit den Inhalten sehen?
Das kann man nicht auseinanderhalten. Also da kann ich nicht sagen, das eine oder das andere. Wir waren ja bei den Folgen, bei den psychischen Folgen, haben gesagt, es kann abhängig machen. Und Sie haben jetzt die Inhalte angesprochen. Das ist mein nächster Punkt. Dass die Inhalte, die konsumiert werden, potenziell schädlich sind, je nachdem, wie alt das Kind ist und der Jugendliche und was es auch für eine eigene biografische Vorgeschichte gibt. Ich gebe ein Beispiel. Es zirkulieren ja ganz viele Kriegsbilder durch die ganze Kriegsberichterstattung und Videos. Die können potenziell traumatisierten Inhalt haben, wenn das Kind unvorbereitet solche bedrohlichen Kriegsszenarien sieht oder eben auch eine eigene traumatische Vorgeschichte hat. Ein anderes Beispiel sind sexualisierte Inhalte. Auch die können traumatischen Charakter haben, insbesondere bei einer eigenen Biografie von traumatischen Übergriffen im sexuellen Bereich. Da möchte ich noch ausführen, und Sie sehen, wie komplex das alles ist, dass die Studienlage nachweist, dass Kinder und Jugendliche, die virtuellen Bereiche sich aufhalten und eine eigene Traumageschichte haben, riskanteres Verhalten im virtuellen Bereich haben. Also dass die eher auch zu grenzverletzendem, grenzüberschreitendem Verhalten, Grooming, diese sexuellen Inhalte im Netz kommunizieren oder auch Bilder, Nacktbilder von sich schicken, dass sie dazu eher neigen. Und auch das ist wieder eine Gefahr. Also haben wir auch wieder den Inhalt. Nächster Inhalt ist radikalisierende Inhalte. Also wir waren schon bei Kriegsbildern, sexualisierten Inhalten, radikalisierten Inhalten. Da wissen wir auch, dass das bei bestimmten Konstellationen übers Netz passiert. Auch potenziell schädigend. Ein weiteres Beispiel war zum Beispiel der Amoklauf in Graz. Da wissen wir auch, dass sehr ungefiltert über die sozialen Medien ja Live-Videos verbreitet worden sind, wo man Kinder und Jugendliche bluten, schreien, ja im Todeskampf gesehen hat. Und auch das hat einen traumatisierenden Inhalt. Also zusammengefasst, neben der abhängigkeitsmachenden Wirkung haben wir die Inhalte, auf Ihre Frage zurückgehend, die traumatisch sein können und absolut unangemessen für bestimmte Altersgruppen. Nächster Punkt, die schädlich sein können, sind körperliche Folgen. Wir waren schon bei den Schlafstörungen, wir waren schon bei den Konzentrationsstörungen. Man weiß aber auch, dass je höher die Screen Zeit ist, nämlich nicht nur Social Media, sondern auch Screen, Spiele etc., desto höher ist das Risiko, dass die Kinder adipös, also ja, dicker werden, sich weniger bewegen, ungesündere Sachen essen, also das typische Snacken, das hat eben auch wieder einen negativen Ausfluss. Und wir wissen auch, dass mehr Alkohol bei viel Screentime getrunken wird. Auch da wieder körperliche negative Auswirkungen.
Wann wurde eigentlich Social-Media-Konsum ein so zentrales Thema in Ihrem Fachbereich? Denn zwar sind Medien wie TikTok, Instagram oder YouTube schon länger da, ja, also sie prägen den Alltag vieler Jugendlicher, aber auch Erwachsene, würde ich meinen. Aber das suchtmachende Design, von dem ja jetzt auch viele sprechen, also das automatische Abspielen von Videos, die Entwicklung der Algorithmen, die sind ja eigentlich erst mit der Zeit entstanden.
Genau. Ja, da sagen Sie was ganz Richtiges. Also das Internet und die Social Media sind auch nicht die, die es mal waren. Da hat sich viel von der Technologie, ich bin keine IT-Spezialistin, aber verändert. Werbeblocks werden eingeschalten. Dieser bewusst abhängigkeitssuchtmachende Charakter von IT-Firmen wird gefüttert. Ja, also das hat sich verändert im Laufe der Zeit und wir hinken eigentlich der Gefahrwarnung hinterher, weil die Entwicklung so schnell vorangegangen ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, unsere Station, wo wir Abhängigkeiten stoffgebunden und nicht stoffgebunden gemeinsam behandeln, die haben wir auch schon 6 Jahre. Also das nicht stoffgebundene waren halt früher und sind es immer noch dann Computerspiele oder die Abhängigkeit ja auch von KI ist das nächste. Würde ich auch gerne betonen, der Gefahr rennen wir auch hinterher, dass ich immer mehr Jugendliche sehe, die sich KI-gestützt mit einem virtuellen Freund in einer virtuellen Beziehung unterhalten und darüber Alltagspflichten wie Schule, Hobbys, Freunde vernachlässigen und im Extremfall 8 bis 10 bis 12 Stunden mit der KI-Beziehung sich unterhalten und sonst im realen Leben nichts mehr stattfinden kann.
Sie haben sich ja unlängst auch für ein Social-Media-Verbot bis 16 Jahre ausgesprochen, aus eben diesen genannten Gründen.
Genau, also ich persönlich bin für die Altersbeschränkung bis 16. Mhm. Was ist positiv an Social Media oder ja an dem Medium? Es wird ja immer gesagt, die Jugendlichen brauchen das, um sich zu informieren oder sich vielleicht auch politisch zu informieren. Da bin ich ganz klar der Meinung, gibt es auch Nachrichtendienste, das kann man anders machen. Denn da wird ja auch über Social Media gerade ja populistische Inhalte sehr schnell weitergegeben und konsumiert. Also das braucht es nicht. Was sinnvoll wäre, sich ja zu vernetzen bei einem besonderen Hobby. Also man stelle sich die Situation vor, man ist Querflötenspieler und braucht eine Unterrichtseinheit oder Gleichgesinnte mit einem bestimmten Hobby. Also Kontakte zu knüpfen und sich zu treffen, das finde ich sinnvoll. Aber auch das geht ja anders über andere Dienste. Ja, so dass ich wirklich der Meinung bin, wir brauchen digitalen Kinder- und Jugendschutz. Es ist nicht Aufgabe der Eltern, und das erlebe ich ja hier sehr viel, dass die Eltern extremste familiäre Schwierigkeiten und Probleme haben, den Kindern da das Handy wegzunehmen. Da lässt man die Eltern sehr alleine. Da sind die Eltern natürlich auch unterschiedlich gut aufgestellt. Nehmen wir eine Familie mit einer psychisch labilen oder psychisch kranken Mutter, die hat sicher massiv weniger Ressourcen, diesen Kampf über das Handy mit den Kindern zu führen. Ja, deswegen braucht es da gesetzliche, staatliche Unterstützung. Wir diskutieren ja auch nicht in jeder Familie und an jedem Ort, ob der Schnaps jetzt mit 12 oder mit 16 erlaubt ist, sondern Schnaps ist eben erst ab 18 erlaubt. Das ist gesetzlich so entschieden.
Darauf hat man sich geeinigt.
Genauso Chic, auch die Ausgezeiten, das hat der Staat mal festgelegt. Und so, was braucht das auch für die Social Media?
Wie merken Eltern denn bei ihren Kindern, dass sich hier ein problematischer Konsum entwickelt hat? Beziehungsweise erkennt man überhaupt den Zusammenhang zwischen zum Beispiel dem Konsum von problematischen sexualisierten Inhalten und einem auffälligen Verhalten beim Kind?
Sie sprechen was ganz Richtiges an. Also die Eltern erfahren mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung, was die Kinder und Jugendlichen da konsumiert haben. Also bleiben wir vielleicht bei den sexuellen Inhalten. Das ist natürlich den Kindern peinlich, den Eltern gegenüber zu sagen, sie haben da ja irgendwelche sexualisierten Videos, irgendwelche Geschlechtsteile gesehen und schlafen aber deswegen schlecht. Also die wachen auf, haben Albträume, aber das zu formulieren oder vielleicht ist den Kindern die mit 10 zufällig ja Nacktbilder oder Geschlechtsakte im Internet gesehen haben, das kriegen die selber gar nicht zusammen und können es gar nicht verbalisieren. Also die Eltern haben häufig eine deutliche zeitliche Verzögerung mitzukriegen, was ihre Kinder da konsumieren. Ich finde es eigentlich wirklich wichtig, dass in der Familie darüber gesprochen wird, was hast du gesehen, wie geht's dir mit den Bildern, wie geht's dir mit den Kriegsbildern, aber das findet ja fast gar nicht statt. Ja, und die Kinder haben ja viel Zeit in den Pausen oder auf dem Weg zur Schule, im Zug, im Bus. Wir brauchen uns ja nur umzuschauen. Also das Stadtbild, um den schönen Begriff nochmal zu prägen. Das Stadtbild ist ja beherrscht von auf das Handy schauenden Kinder und Jugendlichen jeglichen Alters. Das sind ja Stunden. Und da fällt es den Eltern schwer, das nachzuvollziehen.
Ja, das ist, glaube ich, mithin auch ein Problem, dass man einfach häufig alleine konsumiert, ohne dass man da jetzt, dass einem jemand über die Schulter schaut und sagt, hey, das ist jetzt gerade was Problematisches gewesen, willst du darüber reden, was hat das mit dir gemacht?
Ja, also es ist auf jeden Fall ja keine Lösung, Social Media zu verbieten bis 16 und dann alles zu erlauben. Also von 0 auf 100 funktioniert ja auch nicht. Also ich würde auch da gerne die Gesellschaft, sprich die Familien und aber die Politik in Anspruch nehmen und einfordern, dass es eine noch mehr Diskurs und Empfehlung zur Medienkompetenz gibt. Also wir haben ja das Fach schon in der Schule, aber das gehört ausgebaut. Da geht es darum, auch zu unterscheiden, was ist jetzt KI, was ist ein Fake News. Also dass es da Kompetenzen gibt und das Gespräch sich ja auch zu Hause über verstörende Inhalte. Wie geht's dir damit, wie sie sagen, wie gehst du damit um? Und dass man die Jugendlichen erstmal schützt, aber dann auch langsam heranführt. Und sie fragten eben nach den Symptomen. Da will ich noch kurz drauf eingehen. Also da wäre es wichtig, dass die Eltern auf Verhaltensänderungen achten. Also schläft das Kind schlechter, hat es Albträume, zieht es sich zurück, werden eigentlich sonst geliebte Hobbys nicht mehr wahrgenommen, wird nicht mehr zum Sportverein gegangen oder nicht mehr zum Musikinstrumenten lernen, sind die Schulleistungen schlechter, gibt es plötzliche Aggressivität oder plötzlich einen Rückzug. Also auf dieser Ebene Verhaltensänderung, wobei das natürlich unspezifisch ist, da kann ja auch etwas anderes hinterstecken, aber das wären so erste Anhaltszeichen.
Wie werden psychische Erkrankungen aufgrund exzessivem Social-Media-Konsum bei Ihnen behandelt?
Die Möglichkeiten. Also, Stationsbesichtigung, so fängt es mal an, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Dann gibt es eine Wartezeit, weil wir eben erst nach wirklich einigen Wochen später Platz haben. Dann gibt es einen Therapievertrag. Also die Jugendlichen und die Familie müssen sich committen, bei der Therapie mitzutun, einverstanden zu sein. Die Eltern müssen regelmäßig zu Familiengesprächen kommen. Der Jugendliche hat eine Reihe an verschiedenen Therapien. Von Einzeltherapie über Sportangebote, über Ergotherapie, aber auch tiergestützte Therapien, die wir an Förderverein zahlen. Also viel andere Kontakte, analoge Kontakte. Und das Handy oder die Konsole wird ja nicht verbannt, sondern es gibt bestimmte Zeiten, die ausgemacht sind und dann muss es wieder abgegeben werden. In der Regel funktioniert das bei uns in der Klinik gut, weil der Tag ja so gedicht gedrängt ist mit Schule und den ganzen anderen Terminen und weil es ja auch eine jugendlichen Patientengruppe gibt, die sich gegenseitig wirklich da am Tisch treffen und auch ein Brettspiel spielen gemeinsam oder zum Tischtennis gehen. Was schwierig ist, ist oft am Wochenende. Da fallen die Jugendlichen wieder in ihre Muster zurück und das Wochenende wird dann vorbesprochen. Die und die Zeit gibt es, der und der Inhalt wird konsumiert und dann muss halt geschaut werden, dass die Zeit, wenn man 2 Stunden ausmacht, pro Tag am Wochenende die übrige Zeit mit anderen Sachen gefüllt wird. Und das ist häufig das Problem.
Wie lange dauert eine Behandlung ungefähr?
Also im Schnitt sagen wir 8 Wochen, aber das ist nur ein Richtwert. Da muss man individuell schauen, ob es mehr braucht oder weniger.
Jetzt ist mir das Wort Rückfallquote im Kopf, aber ja, weil wir über Alkoholsucht davor auch gesprochen haben. Gibt es die denn auch bei Social Media Konsum?
Gibt's auch.
Dass man nach der Therapie sozusagen wieder in das alte Muster verfällt.
Genau, gibt's auch. Ja, kann ich keine Zahlen angeben. Wir sehen weniger Jugendliche, die ein zweites Mal wegen Medien kommen. Die wollen ja häufig nicht kommen. Das sind dann eher die Eltern. Aber natürlich gibt es auch wieder das Muster, dass sie zurückfallen. Und wichtig ist da eben, dass sie andere Beschäftigungsideen haben.
Kann man das denn in Zahlen eigentlich eingrenzen oder benennen, wie viele Jugendliche das eigentlich betrifft?
Also wir wissen, dass 30% der Jugendlichen psychische Symptome haben. Das ist nach Corona ganz klar. Wir wissen auch, dass die durchschnittliche Medienzeit ja gar nicht unbedingt steigt. Die ist jetzt von Jahr zu Jahr gleich geblieben, sogar ja jüngst gesunken. Wie viel wirklich abhängig sind, da haben wir keine verlässlichen Zahlen. Keine verlässlichen Zahlen. Da braucht sicher noch Forschungen und Ideen zu.
Stichwort Corona. Während des Lockdowns rückte ja auch die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den Fokus. Ist denn dieser Fokus Ihrer Meinung nach geblieben und hat zu einer Entstigmatisierung beigetragen oder fällt es immer noch schwer, über psychische Gesundheit und psychische Symptome zu sprechen?
Ja, okay. Das finde ich eigentlich das einzige Gute an Corona, dass es salonfähiger geworden ist, über psychische Symptome zu sprechen. Wir haben ja damals sehr schnell gesagt und mir fällt die Decke auf den Kopf und geht mir nicht gut mit der Situation. Dadurch ist es salonfähiger geworden, auf jeden Fall.
Wie kann man denn Kinder und Jugendliche selbst dazu animieren, mehr für die eigene psychische Gesundheit zu tun?
Ich finde wichtig, dass Aufklärung betrieben wird, seitens der Schule, seitens des Elternhauses, seitens der Gesellschaft. Also Aufklärung, wie man sich gesund ernährt, haben wir ja viel. Aufklärung, dass man regelmäßig die Zähne putzen soll, das wissen wir auch alles. Aber Aufklärung, was ist psychische Gesundheit und was kann man dafür tun, gibt es nicht so viel. Und das Wissen soll meiner Meinung nach in der Schule immer wieder diskutiert werden, präsent gemacht werden. Natürlich müssen die Eltern als gutes Vorbild vorangehen, das muss man auch ganz klar sagen. Und dann ist wichtig, dass die Jugendlichen auch wissen, wo sie Hilfsangebote kriegen.
Ja, Frau Sewicke, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.